In unserer Reihe durch das erste Buch Mose finden wir unseren Predigtext heute in 1. Mose Kapitel 2 ab Vers 4. 1. Mose Kapitel 2 ab Vers 4. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Noch war all das Gestrauch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott der Herr hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, wir preisen dich an diesem Morgen. Wir danken dir, dass du es bist, der Leben gibt. Und wir leben hier auch heute aufgrund der Kraft zum Leben, die du geschenkt hast. Und so bitten wir dich, Herr, sprich auch zu unserer Seele an diesem Tag. Lass dein Wort nicht allein in unsere Ohren dringen, sondern auch in unser Inneres, auf dass wir verändert werden und auf dass wir dich immer mehr erkennen. O Herr, wir bitten dich um deine Gnade an diesem Tag. Wir bitten dich um die Kraft deines Geistes in dieser Predigt. Segne diesen Gottesdienst, Herr, zur Ehre deines Namens. Amen. Der Predigtext, den wir gelesen haben, er ist der Beginn einer der wichtigsten Geschichten der Welt. Es handelt sich um die Geschichte der Beziehung zwischen Mensch und Gott. Und sie beginnt im Paradies. Angefangen mit der Schöpfung des Menschen erfahren wir in den folgenden Abschnitten, wie der Mensch die schrecklichen Folgen der Sünde erfährt. Er lehnt sich auf gegen Gott. Er will selber wie Gott sein und kehrt Gott den Rücken zu und er muss das Paradies verlassen. Er muss hinausgehen aus der direkten Gegenwart Gottes. Dabei hatte Gott ihn geschaffen und ihm alles gegeben zum Leben und zur Glückseligkeit, zur Freude, zur Erfüllung. Nun, diese Erzählung aus den ersten Kapiteln in 1. Mose, sie scheint so weit entfernt von uns zu sein, oder? So unvorstellbar in mancherlei Hinsicht. Doch was uns das Wort Gottes hier berichtet, es steht in einer direkten Verbindung mit uns. Das, was die ersten Menschen getan und an ihnen geschehen ist, es hat die Weltgeschichte beeinflusst und damit auch uns, heute und hier, ja, euch und mich. Ich habe die Predigt genannt, der gebildete Mensch. Und hier steckt ein Wortspiel drin, Entschuldigung an die Übersetzer. Gebildet kann heißen geformt oder gestaltet, aber eben auch wissend oder erkennend. Ja, jemand zum Beispiel, der eine Schulbildung durchlaufen hat, da wurde das Innere gebildet. Der Verstand wurde gebildet. Nun, die Bibel lehrt uns in unserem Predigttext, dass nur derjenige wirklich gebildet ist, also die Wahrheit und das Wesentliche erkennt und versteht, der daran glaubt, dass Gott den Menschen in seiner Ganzheit in besonderer Weise gebildet hat, geformt hat, gestaltet hat. Doch viele Menschen, sie lächeln nur müde, wenn sie davon hören, dass Gott den Menschen aus Staub geformt hat. Komm, das kann doch nicht ernst gemeint sein. Was für eine primitive Vorstellung, sagen sie. Das sei doch nur ein Mythos. der gebildete Mensch, der Homo sapiens, der erkennende Mensch, der wird doch nicht an solche Märchen glauben, oder? Nun, Freunde, wisst ihr, was Homo sapiens bedeutet? Es kommt aus dem Lateinischen. Homo heißt Mensch, sapere heißt erkennen, verstehen. Aber wisst ihr, woher das lateinische Wort Homo für Mensch kommt? Nun, wer hätte es gedacht? Es kommt von dem Wort Humus. Und Humus heißt der fruchtbare Erdboden. Im Englischen heißt es human. Oder auch wir reden von der Humanmedizin, wenn es den Menschen betrifft. Nun, es kommt von dem Wort Humus, der Erdboden. Ein Homo sapiens ist dem Wort nach ein verständiger, ja, ein gebildeter Erdboden. Nun schaut, das ist es doch, was unser Bibeltext beschreibt. Und wir werden gleich noch weiter darauf eingehen. Aber es gibt noch eine andere Sache, die für viel Unverständnis sorgt hier in unserem Bibeltext. Und ich möchte kurz darauf eingehen. Es gibt viele Gelehrte, die sprechen von zwei Schöpfungsberichten, wenn es hier um 1. Mose geht, um die ersten beiden Kapitel. Habt ihr schon mal gehört? Der erste und zweite Schöpfungsbericht. Sie meinen aus 1. Mose 1, Vers 1 bis 2, Vers 3, das sei der erste Schöpfungsbericht. Und dann ab Vers 4, womit unser Predigttext beginnt, bis zum Rest des zweiten Kapitels, bis zum Ende des zweiten Kapitels, das sei dann der zweite Schöpfungsbericht. Und tatsächlich könnte man ja dazu kommen, wenn man hier liest, in Vers 4, dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Beginnt hier also ein zweiter Bericht? Und sie sagen, wenn man diese nun miteinander vergleicht, dann lassen sie sich überhaupt nicht zusammenbringen. Da ist eine ganz andere Ordnung, da ist ein ganz anderer Vorgang. Und hat man es erstmal als einen Widerspruch ausgemacht, dann hat die ganze Bibel ja auch keinen Anspruch auf Wahrheit und auf Autorität mehr, sondern ist nur noch eine zeitgeschichtliche Lektüre oder eben ein Mythos. Nun, ich muss kurz darauf eingehen, weil selbst die Bibelübersetzung, die wir hier benutzen, den Text hier eher verkompliziert als verständlich macht. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Zunächst einmal ist das nur ein einziger Satz. Und darum ist es auch richtig, dass es nur ein einziger Vers ist. Die Elberfelder Übersetzung teilt aber diesen Vers 4 in zwei Teile und in zwei Sätze und fügt die erste Hälfte des Verses als Ende, als Unterschrift des Schöpfungsberichtes, der ja im 1. Mose 1, Vers 1 beginnt, und setzt dann den zweiten Teil des Verses zur Überschrift des folgenden Abschnittes. Vermutlich, um anzudeuten, dass die Entstehungsgeschichte eben als Schlusston der Schöpfung zählt und nicht als der Anfang einer zweiten Schöpfungsgeschichte. Aber so eine Satzakrobatik ist gar nicht notwendig. Das erste Buch Mose, es hat eine innere Gliederung. In der Einleitung sind wir schon mal kurz darauf eingegangen. Das erste Buch Mose ist gegliedert durch eine immer wiederkehrende Formel. 10-mal wird im ersten Buch Mose ein Abschnitt eingeleitet, in dem es heißt, und das ist die Generationenfolge von. 10-mal kommt das vor. Das ist die Generationenfolge von. Man nennt es auch die Toledot-Formel. Toledot ist dieses hebräische Wort für Generationen. Oder eigentlich heißt es wörtlich Erzeugungen. Kommt von dem Verb zeugen oder gebären. Und oft meint es also die Nachkommenschaft oder den Stammbaum einer Person. Und darum wird es dann mit Generationenfolge oder Geschlechterfolge übersetzt. In jedem einzelnen Fall ist es eine Überschrift des des Abschnittes, der dann folgt, niemals eine Unterschrift. Also niemals der Schlusston oder die Zusammenfassung. Doch das erste Auftreten dieser Formel ist nicht in Bezug auf eine Person, sondern hier in 1. Mose 2, Vers 4, bezogen auf Himmel und Erde. Nun, und das sorgt nun offensichtlich für einige Missverständnisse. Wie kann man das übersetzen? Und hier die Elberfelder übersetzt es mit Entstehungsgeschichte. Dabei meint Toledot in keinem einzigen Fall die Geburts- oder die Entstehungsgeschichte des darauf genannten, sondern es ist immer die Weiterentwicklung oder die nachfolgenden Generationen oder die weitere Lebensgeschichte, das, was dann folgt. Zum Beispiel heißt es in 1. Mose 6, Vers 9, dies ist die Generationenfolge, die Toledot, Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen, Noah lebte mit Gott und Noah zeugte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Hier erfahren wir nicht von der Geburt Noahs, sondern die Geburt seiner Söhne und die Lebensgeschichte von Noah und seinen Söhnen. Das ist dann die Einleitung der Sintflutgeschichte. Und genauso können auch die Generationen, die Erzeugungen des Himmels und der Erde nicht den Ursprung und die Entstehung des Weltalls erzählen, sondern nur, wie es mit Himmel und Erde weiterging, als sie geschaffen wurden, was darauf folgte. Es wäre also besser zu sagen oder zu übersetzen, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Hier geht es nicht wieder um einen Bericht der Schöpfung, das ist schon in dem ersten Teil, im ersten Kapitel hauptsächlich, beschrieben, sondern hier geht es darum, wie geht es weiter? Lasst euch also nicht verwirren, es ist kein widersprüchlicher oder alternativer Schöpfungsbericht, sondern hier im zweiten Kapitel wird der Mensch aufgegriffen, die Krone der Schöpfung, und mit ihm im Fokus wird nun berichtet, wie es mit der Schöpfung von Himmel und Erde weiterging. Wir tauchen nun also tiefer ein mit einem neuen Fokus. Darauf weist schon die Wortstellung hin. Hier heißt es, Vers 4, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Ist euch aufgefallen? Hier wird etwas umgedreht. Am Ende heißt es nicht mehr Himmel und Erde, sondern Erde und Himmel. Es geht also insbesondere um die Entwicklung auf der Erde, die jetzt hier vorangestellt wird. Man zoomt hier rein und es geht nun darum, mit der geschaffenen Erde, was passiert nun hiermit? Der Mensch, der auf die Erde gesetzt wird, was ist mit ihm nun passiert? An dem Tag ist übrigens einfach eine Redewendung für zu der Zeit. Also es geht nicht um die verschiedenen Schöpfungstage, sondern es bedeutet, wir knüpfen hier direkt an die Schöpfung an. Tatsächlich finden wir uns wieder am sechsten Schöpfungstag, dem Tag, an dem der Mensch geschaffen wurde. Und das hier wird quasi noch einmal wiederholt. Doch nun haben wir nicht die Schöpfung der ganzen Welt vor Augen, sondern betrachten den einen Tag aus der Nähe. Vielleicht wart ihr schon mal bei Freunden zu Besuch in einem anderen Land und man gibt euch eine Weltkarte. Und man fordert euch auf, zeig doch mal, woher du kommst. Und dann sucht ihr Europa, ja, da irgendwo zwischen Nord- und Ostsee. Man versucht sich zu orientieren und drückt dann auf Deutschland und der Finger bedeckt schon so das halbe Land. Ja, ja, da komme ich so ungefähr her. Aber wenn jetzt jemand fragt, und wo ist Wetzlar? Dann wird schwierig. Wenn euch aber jemand eine Deutschlandkarte gibt, dann könnt ihr viel genauer darauf zeigen und auch im Verhältnis dieses Landes genauer schauen. Hier, da ist Hessen, da ist Frankfurt, da muss irgendwo Wetzlar sein. Oder wer nicht mehr weiß, was eine Landkarte ist, stellt euch mal vor, man zoomt bei Google Maps einfach hinein, dass man nicht mehr das ganze Land sieht, sondern sogar die Dorfstraßen erkennen kann. Das ist sozusagen dieses Prinzip, was hier angewendet wird. Nach diesem Panoramablick von der Schöpfung tauchen wir nun ein hier in ein detailliertes, näheres Bild dessen, was jetzt am sechsten Tag, am sechsten Schöpfungstag passiert ist und wie es von dort aus weiterging. Und hier ist nun der Mensch im Fokus. Der Mensch. Und wir erfahren einige Details über die Erschaffung des Menschen am sechsten Schöpfungstag, die wichtig sind für die weitere Entwicklung, die Geschichte, diesen Fortlauf der ganzen Schöpfung. Und auf drei besondere Details wollen wir heute eingehen zu diesem Thema, der gebildete Mensch. Erstens, der Bildner, der persönliche Gott. Da bildete Gott der Herr. Die erste Besonderheit ist ein Name. Wir haben hier zwei Wörter, die Gott beschreiben. Das eine ist ein Titel und das andere ein Name. In den sieben Tagen der Schöpfung, direkt vor unserem Predigttext, da wird Gott 33 Mal erwähnt. 33 Mal kommt das Wort Gott vor. 33 Mal ist das hier das Wort Elohim. Das heißt der mächtige Gott oder der über alles erhabene Gott. Elohim ist eine Art Titel des majestätischen Gottes, des Schöpfers, des allmächtigen Gottes, der alles überragt. Doch zum ersten Mal in der Bibel finden wir in unserem Predigttext nicht nur den Titel Gottes, Elohim, sondern auch einen Namen, Jahwe. In den meisten Übersetzungen wird es nach hebräischer Tradition mit Herr in Großbuchstaben aufgeschrieben. Ja, also immer, wenn ihr in eurer Bibel seht, Herr in Großbuchstaben, dann steht hier im Grundtext eigentlich der Name Jahwe. Jahwe ist eine Kurzform von Ich bin, der ich bin. Es sagt etwas über Gott aus. Es ist die Selbstvorstellung Gottes. Nicht nur, dass er Gott ist, sondern was für ein Gott er ist. Nämlich, dass er absolut selbstständig ist. Er hat das Sein, er hat das Leben in sich selbst. Er ist völlig unabhängig. Er braucht nichts in der Schöpfung, um zu leben. Ich bin, der ich bin, sagt er. In ihm ist alles Sein. Und er ist auch absolut beständig. Also alles, was er sagt und alles, was er tut, ist immer in völliger Übereinstimmung mit seinem Wesen. Ein Pastor sagte mal, bei Gott gibt es kein Ups. Alles, was er tut, ist in völliger Übereinstimmung mit seinem Wesen. Er ist der, der er ist und er bleibt, wer er ist, in alle Ewigkeit. Er ist beständig, er ist treu. Jahwe, diesen Namen hat Gott sich selbst gegeben. So hat er sich den Menschen vorgestellt, persönlich vorgestellt. Dieser persönliche Name ist deswegen so bedeutsam, weil dieser Name etwas über eine Beziehung aussagt. Ich bekomme manchmal E-Mails oder Briefe mit der Anrede, sehr geehrter Herr Armisen oder lieber Pastor Armisen. Nun, glaubt es oder nicht, meine Frau hat noch nie zu mir gesagt, Pastor Armisen, könnten Sie den Müll an die Straße bringen? Pastor Armisen, das Essen ist fertig, würden Sie sich zu Tisch begeben? Nun, ich bin auch der Pastor meiner Frau. Sie ist Gemeindeglied hier. Aber wir haben noch eine andere Beziehung. Ich bin ihr Ehemann. Sie nennt mich bei meinem Vornamen Nathanael oder gebraucht einen Kosenamen wie Schatz oder Liebling. Namen oder Titel, sie sagen etwas über eine Beziehung aus. Und so ist es auch bei Gott. Immer da, wo er sich als Jahwe den Menschen offenbart, da drückt er eine verbindliche, eine enge Beziehung der Treue und der Beständigkeit aus. Jahwe ist der Name von Gott als dem Bundesgott. Der Gott, der sich mit den Menschen verbündet, der für den Menschen eintritt, der sich verpflichtet, dass er den Menschen Gutes tun will. Das Volk Israel wusste, unser Gott ist Jahwe, er ist der Gott, der Abraham berufen hat, der Mose erschienen ist, der uns aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat, der uns geführt hat, der uns in ein neues Land gebracht hat. Und immer wenn die Israeliten diesen Namen Jahwe hörten, dann erinnerten sie sich dann daran, das ist der Rettergott, der Gott, der sich mit uns verbündet hat, der uns zum Segen führt. Aber es ist erstaunlich, in den 4 Versen unseres Predigtextes kommt gleich 3-mal vor Gott, der Herr. Elohim, Jahwe. Der Bundesgott, der sich im ganzen Alten Testament offenbart hat, als der Gott des Volkes Israel, der Rettergott Israels, der Gott des Heils und der Rettungsgeschichte. Er ist zum einen der Schöpfer der ganzen Welt. Er ist der Elohim, der majestätische und lebendige, allmächtige Gott. Aber er ist eben auch der persönliche Gott, der persönliche Rettergott, nicht nur für Israel, nicht nur für die Nachkommen Abrahams, sondern sein Heilshandeln, seine helfende, rettende, segnende Verbindung mit den Menschen, sie beginnt schon hier im Paradies. Ja, sie beginnt bei Adam, dem ersten Menschen. Und damit zeigt Mose uns auf, dass Jahwe der Gott der ganzen Welt ist. Dieser allmächtige und persönliche Gott, Jahwe, er ist es, der am 6. Tag den Menschen schuf. Im 1. Kapitel haben wir schon erfahren, dass Gott den Menschen nicht einfach nur durch sein Wort ins Dasein rief, wie so viele andere Dinge. Er sprach nicht einfach, es werde der Mensch, und dann wurde der Mensch, sondern er sagte ganz persönlich, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Und hier in unserem Predigtext erfahren wir nun noch mehr Details, wie genau das vonstatten ging, wie genau das ablief. Gott schuf nicht einfach durch sein allmächtiges Wort aus dem Nichts, wie er das Licht schuf oder die vielen anderen Lebensräume und Dinge, sondern er formte den Menschen, er bildete den Menschen, heißt es hier. Und hier ist eine kunstvolle, eine geschickte, eine handwerkliche Tätigkeit beschrieben. Hat schon mal von euch jemand getöpfert? Also so weichen Ton in der Hand gehabt und versucht irgendwie eine Skulptur oder eine Vase daraus zu formen. Etwas mit den Händen zu formen ist faszinierend. Denn die kleinsten Bewegungen deiner Hände haben Auswirkung auf die Form des Tons oder des Gegenstands. Es ist eine direkte Verbindung und jede einzelne Bewegung hat eine Auswirkung. Und unser Text sagt uns, dass Gott auf die persönlichste und unmittelbarste, direkteste Weise, die wir uns nur vorstellen können, den Menschen gestaltete. Das lief nicht ab wie in einer Stanzfabrik oder wie am Laufband. Es war ganz persönliche Bildung des persönlichen Gottes. Der Bildner des Menschen ist der persönliche Gott. Und wir Menschen, wir sollen daraus lernen, dass wir in besonderer Weise geschaffen wurden. Kunstvoll, bedacht, nicht einfach nur eine Laune der Natur, nicht ein Ergebnis des Zufalls, sondern wunderbar bedacht, kunstvoll bereitet, aber vor allem von dem wahrhaftigen und lebendigen Gott gebildet. Der Mensch ist ein Werk Gottes, und zwar das persönlichste Werk Gottes. Und wir sind geschaffen in einer Beziehung zu diesem Gott. Der Gott, der die ganze Welt geschaffen hat, er hat sich uns Menschen persönlich geoffenbart. Ja, der Bundesgott Jahwe, er ist es selbst, der Mensch geworden ist in Jesus Christus, der sich uns in Person geoffenbart hat. Warum? Weil wir Menschen den Bund gebrochen haben, weil wir untreu und unbeständig gewesen sind. Wir alle, wir haben gesündigt und Schuld auf uns geladen. Ja, auch du und ich. Aber Gott musste Mensch werden, um uns nahe zu kommen. Oder er, damit wir ihm nahe kommen können. Jesus hat Fleisch und Blut angenommen. Er hat, ja, in der Bibel steht, Gott hat ihm einen Leib bereitet. Warum? Damit er stirbt. Als ein stellvertretendes Opfer für unsere Sünden. Damit er sein Leben hingeben kann für das, was wir verschuldet haben. So persönlich nahe kommt Gott. Der allmächtige Gott ist Jahwe, der treue Gott des Bundes. Doch der Mensch ist nicht treu. Und darum ist Gott ganz nahe gekommen in Jesus. Wisst ihr, was Jesus heißt? Dieser Name Jesus? Es heißt, Jahwe rettet. Jahwe rettet. Vertraue dich ihm an. Vertraue dich Gott an, der in Jesus Christus Mensch geworden ist, um uns zu retten. Der uns so nahe gekommen ist, wie wir es uns nur vorstellen können. Ja, er ist uns da nahe getreten, wo wir zum Tode verdammt waren. Der, der dich geschaffen hat, er ist es auch, der sich um dich sorgt. Der weiß, was du brauchst. Verwerfe nicht eingebildet den Glauben an den persönlichen Gott, sondern vertraue dich Jesus an und erkenne, ja verstehe, dass in ihm Gott nahe ist. Dass du durch Jesus Gott nahe kommen darfst. Dass du zu ihm beten darfst. Dass du darauf vertrauen darfst, dass er, der beständige Gott, sein Versprechen erfüllt. Dass jeder, der an Jesus glaubt, Frieden mit Gott hat, Vergebung der Sünden empfängt und eingehen darf in das ewige Himmelreich. Nun zweitens, das Material, der Staub vom Erdboden. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden. Nun auch in diesem Punkt geht es um einen Namen oder genauer um ein Wortspiel mit dem Namen. Das Wort für Mensch ist der bekannte Name Adam. Mensch und Adam sind im Hebräischen das gleiche Wort. Adam heißt Mensch. Aber das Wort Adam kommt von Adama. Und Adama heißt Erdboden. Das Wort für Erdboden ist Adama. Das Wort für Mensch ist Adam. Hier ist ein Zusammenhang. So als würden wir sagen, Erde und Erdling. Die Bibel erklärt uns auch, warum Gott den Menschen Adam Erdling nannte. Nun, es bezieht sich auf das Material, das Gott gebrauchte für die Bildung des Menschen. Gott bildete den Menschen aus Staub von der Erde. Nun, wie schon gesagt, das halten viele für eine primitive, für eine naive Vorstellung. Wir Menschen im 21. Jahrhundert können doch so etwas nicht mehr für wahr halten. Aber rein wissenschaftlich betrachtet, woraus besteht ein menschlicher Körper? Nun, man zählt üblicherweise auf, etwa 60% Wasser, dann kommen Proteine, das sind Eiweiße, Fette, Mineralstoffe, Kohlenhydrate und Nukleinsäure. In einer faszinierenden Zusammensetzung bildet das unseren Körper. Mit all diesen wunderbaren Eigenschaften und faszinierenden Funktionen. All die Organe, all unsere Sinne. Aber auch Wasser und Proteine und Fette und so weiter, sie bestehen aus einzelnen Elementen. Ich habe mal nachgeforscht, also der Mensch, er besteht aus Sauerstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Calcium, Phosphor, Kalium, Schwefel, Chlor, Natrium, Magnesium und noch eine ganze Menge kleinster Spurenelemente wie Eisen, Jod, Kupfer, Zink und so weiter. Entschuldigung. Was die Elemente angeht, besteht der menschliche Körper tatsächlich aus Atomen, wie wir sie im Erdboden finden. Die Elemente unseres Körpers sind die Elemente, die wir im Erdboden finden. Und wenn ein Mensch stirbt, wozu wird er dann? Wozu wird er dann? Worüber so viele Menschen verächtlich lachen, es entspricht eigentlich ziemlich genau der wissenschaftlichen Analyse. Der Mensch ist vom Erdboden. Doch die Bibel sagt, ein weiser, persönlicher Schöpfer nahm diese Elemente und gestaltete den Körper. Wogegen die meisten Gelehrten meinen, es sei per Zufall über Jahrmillionen aus der Erde gewachsen. Die Substanz des Menschen ist also ziemlich irdisch. Der Mensch ist ein Erdling, er ist von der Erde. Aber es ist Gott, der es gestaltet hat. Es ist Gott, der es kunstvoll und gut und meisterlich so zusammengefügt hat, dass wir all diese Fähigkeiten, all diese Möglichkeiten haben, die wir tagtäglich gebrauchen und immer wieder neu lernen sollten, darüber zu staunen. Nun, der Mensch ist Erdling vom Erdboden. Und das hat auch noch einen weiteren Grund. Die Erde ist die Gabe und die Aufgabe des Menschen. Die Erde ist für den Menschen gemacht. Und darauf weisen uns die Verse 5 und 6 hin. Noch war all das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprosst, denn Gott, der Herr, hatte es noch nicht auf der Erde regnen lassen. Und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen. Ein Dunst aber stieg von der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Wir finden hier drei Beobachtungen und zwei Gründe für diese Beobachtungen. Die Phänomene, die beobachtet werden, sind, dass das Gesträuch des Feldes noch nicht da war und auch das Kraut des Feldes noch nicht gesprosst hatte und dass ein Dunst die Oberfläche der Erde bewässerte. Und die Gründe dafür sind, Gott hat es noch nicht regnen lassen und der Mensch war noch nicht da, um den Erdboden, die Adama, zu bebauen. Die Erde hatte noch keinen Erdling. Nun, hier ist nicht die Rede davon, dass es noch gar keine Pflanzen auf der Erde gab, als Gott den Menschen schuf. In 1. Mose 1 erfahren wir, dass Gott die Pflanzen am dritten Tag schuf und den Menschen am sechsten Tag. Und hier sagen manche, das ist ein Widerspruch. Hier heißt es doch, es gab noch keine Pflanzen, als der Mensch geschaffen wurde. Und deswegen meinen sie, hier wäre ein Widerspruch. Doch Gott hat offensichtlich eine Gruppe von Pflanzen so geschaffen, dass sie nicht selbstständig sprossen und nicht selbstständig wachsen, sondern angewiesen sind auf die Arbeit des Menschen. Mose schreibt nicht von allen Pflanzen, von allen Sträuchern und von allen Kräutern, sondern hier heißt es von dem Gesträuch und dem Kraut des Feldes. Es heißt nicht von dem Gesträuch und dem Kraut der Erde, sondern des Feldes. Es geht um Sträucher, um baumartige Gewächse des Feldes, die der Mensch um ihrer Früchte willen kultiviert. Es geht um samenhaltige Pflanzen, um Getreide und Gemüsearten, die Menschen und Vieh zur Nahrung dienen. Insbesondere Feldfrüchte. Also das, was bearbeitet werden muss. Das, was kultiviert werden muss. Wir nennen sie die Edel- oder Kulturgewächse. Das, was immer wieder neu ausgesät werden muss. Das, was vielleicht beschnitten werden muss. Der Mensch hat Verantwortung über die Feldpflanzen bekommen. Ja, schon im Paradies sollte er die Pflanzen bebauen, die ihm zur Nahrung dienen sollten. Die Erde ist für den Menschen. Und wir erfahren hier, es gab einen Teil der Pflanzenwelt, die musste sozusagen auf den Menschen warten, weil sie nur für den Menschen bestimmt war. Die Erde ist für den Menschen. Genauso wie Gott besondere Nutztiere geschaffen hat für den Menschen, hat er auch besondere Pflanzen zum Nutzen für den Menschen geschaffen. Und er wartet hier, bis der Mensch geschaffen wird, bis diese sprossen und gedeihen können. Das soll etwas lehren. Und zwar zum einen, dass Gott diese Welt für den Menschen geschaffen hat, aber auch, dass der Mensch in Verantwortung steht. Dieser Bereich ist eine Aufgabe des Menschen. Ja, schon im Paradies sollte der Mensch arbeiten. Ich weiß, das ist ein Schock für einige, aber das Paradies war nicht ohne Arbeit. Wir werden da in den nächsten Predigen noch weiter darauf eingehen. Doch bei alledem, bei dieser Verantwortung, bei dieser Aufgabe, sollte sich der Mensch des Segens und der Abhängigkeit Gottes bewusst sein. Dieser aufsteigende Dunst ist schwer zu übersetzen. Also im Grunde weiß man recht wenig, was mit diesem Wort Dunst gemeint ist. Es könnten auch Quellen oder unterirdische Ströme bedeuten, vielleicht auch das Grundwasser. Es gibt einen Haufen unterschiedlicher Erklärungen. Aber ich denke, es hat zunächst damit zu tun, dass Gott auf unterschiedliche Weise das Leben erhalten könnte. Ja, er könnte die Pflanzenwelt unterschiedlich am Leben erhalten, wachsen lassen, sprossen und gedeihen lassen. Aber er wollte dem Menschen etwas sichtbar machen. Und so geht er über mit der Erschaffung des Menschen, dass aus der unsichtbaren Bewässerung, entweder durch Dunst oder durch unterirdische Wasser, die aufsteigen, dass er übergeht zu dem Regen, der von oben kommt, den wir Menschen sehen können, den wir Menschen fühlen können, wo wir sehen können, hier kommt etwas von oben. In der Land- und Gartenarbeit soll der Mensch sich bewusst sein, ich bin verantwortlich, ohne meine Arbeit gedeiht es nicht, wie es soll, sondern wuchert vielleicht nur oder wächst wie das Unkraut. Ja, das braucht keine besondere Pflege. Aber das, was wachsen soll, das braucht Pflege. Aber in all dem ist es Gott, der durch Regen und Kraft Gedeihen und Wachstum schenkt. Und hieraus lernen wir, die Erde ist für den Menschen bestimmt, die Früchte und Erträge des Bodens sind eine Gabe Gottes an uns Menschen. Er hat nicht nur unseren Leib geformt, er sorgt auch für uns. Er schenkt uns Nahrung. Ja, die Tatsache, dass wir essen sollen, es soll uns daran erinnern, wir beten vor dem Essen. Warum? Aus Dankbarkeit, weil wir wissen, all diese Gaben, sie kommen von Gott. Gott hat sie uns geschenkt durch all die Früchte des Bodens. Aber gleichzeitig ist es eine Aufgabe. Gott lehrt uns etwas hier in dieser Welt. Er lehrt uns seine wunderbare und liebevolle Versorgung. Ja, er macht die Erde, er macht es sichtbar. In trockenen Zeiten wie diesen lernen wir, wie abhängig wir auch im 21. Jahrhundert von Gott sind, oder? Jetzt in den Nachrichten in Schweden enorme Waldbrände, weil es so trocken war und schon so lange nicht mehr geregnet hat. Und plötzlich merkt man, wir haben so vieles in Kontrolle, aber bei solchen alltäglichen Dingen sind wir plötzlich in der Situation, dass wir merken, wir können es selbst nicht regnen lassen. Wir können keine Regenwolken bilden. Und wir sollen selbst Verantwortung übernehmen, die Fähigkeiten, die Kraft gebrauchen und nutzen, die Gott uns geschenkt hat. Aber auch wissen, wir sind abhängig von Gott. Im Endeffekt ist es nicht unsere Alleintätigkeit, sondern unsere Tätigkeit in Verbindung mit Gott, im Bewusstsein Gott. Auch du hast einen Bereich, in dem du verantwortlich bist, wo der Erfolg oder die Frucht einer Arbeit von dir abhängt. Vielleicht bei der Arbeit in einem Betrieb, bei der Fertigstellung von Materialien, bei den Dienstleistungen an Menschen, wo es einen Unterschied macht, wie du deine Arbeit machst, ob du sie gut machst oder schlecht, ob du faul bist oder fleißig bist. Du hast einen Verantwortungsbereich. Oder die Verantwortung über den Haushalt, über Erziehung, über Ernährung von Kindern oder dergleichen. Jeder von uns hat einen Verantwortungsbereich über dein eigenes Leben, aber auch darüber hinaus. Arbeite verantwortungsbewusst. Gott lehrt Adam hier, es gibt Dinge, die habe ich so gesetzt, dass sie von dir abhängig sind. Und auch du, es gibt Dinge in deinem Leben, die sind von dir abhängig und Gott hat es so geordnet, damit du lernst, verantwortungsbewusst und treu zu arbeiten und zu dienen. So hat Gott uns geschaffen als Erdlinge auf der Erde. Hier in diesem Leben sollen wir verantwortungsvoll handeln. Aber erkenne auch deine Abhängigkeit. Arbeite jeden Tag in dem Bewusstsein, dass all deine Fähigkeiten, all deine Kräfte, all deine Konzentration, all deine Geschicklichkeiten, all deine Gaben, ja selbst das Finden einer Arbeitsstelle und auch der Erfolg dabei, auch immer abhängig sind von Gott, dem Geber aller guten Gaben. Dass du sehen kannst, was du siehst, und dass du denken kannst, was du denkst, und dass du erkennen kannst, was du erkennst. Es ist eine Gabe Gottes. So erhebe dich nicht mit all deinen Fähigkeiten über deinen Schöpfer. So wie der Ton nicht zum Töpfer spricht, was tust du? So erkenne auch selbst bei all dem Wunderbaren, was du kannst und worüber du gestellt bist. Du tust es vor dem Angesicht Gottes, in Abhängigkeit von Gott. So wie ein Bauer ohne himmlischen Regen nichts erntet, so bringt auch der Mensch ohne Gottes Fürsorge nichts Gutes hervor. Lebe, wirke und handle in all deiner Kraft, aber mit dankbarem und erkennendem Herzen vor Gott. Und nur noch zuletzt das Gebilde, eine lebende Seele. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Zuletzt betrachten wir hier das Gebilde, eine lebende Seele. Ich möchte, so Gott will, nächste Woche noch näher darauf eingehen, auf dieses Seelenleben oder dieses Innenleben und auch, was es mit Christus zu tun hat. Doch wir wollen heute einige wichtige Aspekte uns anschauen. Der Mensch besteht nicht nur aus Materie. Ja, Leben ist nicht nur Materie. Adam ist nicht nur Adama. Ja, der Mensch ist nicht nur Erdboden. Selbst wenn ein Doktor alle Elemente vollkommen zusammenfügen könnte zu einem menschlichen Körper, all diese Grundstoffe, aus der der Mensch geschaffen ist, so könnte er dem Körper niemals zum Leben erwecken. Gebildete Menschen, sie spotten über die Vorstellung, dass Gott Adam aus Staub formte. Aber die Bibel erklärt diejenigen für naiv und für unverständlich, die denken, dass das Materielle, dass das Organische alles sei, was das Leben ausmacht. Das ist wirklich naiv, dass das Leben allein im Erdboden steckt, in den einzelnen Elementen. Nein, das Leben ist kein chemisches Element. Die Bibel erklärt, es gibt ein Lebensprinzip, das kein Mensch wirken kann und noch nicht einmal völlig erforschen kann. Die Bibel nennt es Geist oder Seele oder Atem des Lebens. Und dieses Leben kann allein Gott wirken. Und er hat es gewirkt. Und wir leben hier und heute, du und ich, weil Gott den Atem des Lebens in den ersten Menschen eingehaucht hat und so menschliches Leben begonnen hat. Der Mensch ist geschaffen in einer Einheit aus Körper und Geist, aus Materiellem und Immateriellem. Und wir alle wissen, es gibt dieses Bewusstsein in uns. Wir denken und wir fühlen. Und das hat nicht nur etwas mit den Sinnenorganen zu tun. Wir fühlen nicht nur das, was wir anfassen können. Hat schon mal jemand von euch Mitleid gehabt? Den Schmerz eines anderen, das Leid eines anderen gesehen und dabei angefangen zu weinen? Und man denkt, warum weint er? Er hat doch nicht die Schmerzen, sondern jemand anderes. Nun, wir sehen, es besteht eine Verbindung zwischen dem Leib und dem Geist. Ja, selbst medizinisch spricht man von psychosomatisch. So manches in unserem Seelenleben kann unseren Leib krank machen und umgekehrt. Der Mensch ist als eine Einheit geschaffen worden aus Körper und Geist. Das Geistliche hat Einfluss auf das Körperliche und das Körperliche Einfluss auf das Geistige. Der Mensch ist nicht nur Staub, der Mensch ist nicht nur Materie, der Mensch ist keine Maschine, sondern durch den Atem Gottes ins Leben gerufene, von Gott durchhauchte, lebende Seele. Nun, die Bibel ist nicht körperfeindlich, wie so manche griechische Philosophen, die den Leib nur als Kerker der Seele betrachteten, den man ruhig irgendwie zerstören sollte, um endlich befreit zu werden. Nein, die Bibel ist nicht körperfeindlich, sondern versteht auch den Leib als ein Werk Gottes und eine Einheit zwischen Leib und Seele, zwischen Leib und Geist. Aber die Bibel betont, dass wir das seelische Leben, unsere Persönlichkeit, unser eigenes Ich, unser Bewusstsein nicht vernachlässigen sollten. Oder all den körperlichen und sinnlichen Belangen unterordnen sollten. Interessanterweise heißt es hier nicht, der Mensch bekam eine lebende Seele, sondern es heißt, der Mensch wurde eine lebende Seele. Und hier ist Leib und Geist gemeint. Der Mensch ist eine lebende Seele. Doch wir merken, die Bibel beschreibt die Identität eines Menschen mehr mit der immateriellen Teil des Lebens, des Menschen, als mit dem materiellen. Das, was das Leben ausmacht, ist nicht der Staub der Erde, sondern der Atem des Lebens. Und auch in der Beziehung zu Gott erfahren wir viele Segnungen, die unser Äußeres betreffen. Ja, Regen und Sonne, Essen und Trinken, Wärme und Licht, Kleidung und Nahrung. Doch ist das, was unser Leben aufs Tiefste betrifft, die Begegnung und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Im Psalm 35 haben wir eingangs gelesen, wie David ruft: Sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Jesus lehrt uns, wir sollen uns nicht nur darum sorgen, was wir essen und was wir trinken und was wir anziehen sollen. Nicht nur darum sorgen, was wir arbeiten. Sondern wir sollen uns sorgen um unsere Seele. Wir sollen uns darum sorgen, haben wir eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott? Ist da eine Beziehung, die nicht nur das sinnliche, äußerliche, erfahrbare angeht, sondern eine herzliche Gemeinschaft, eine geistliche Gemeinschaft mit dem Gott, der uns geschaffen hat. Mit dem Gott, der uns Leben gegeben hat und der allein Leben erhalten kann. Ja, auch über das Körperliche hinaus. Wahres Leben beschreibt die Bibel als mehr als bloß das Herz, das pumpt, oder die Lunge, die Luft aus- und einatmet. Mehr als irgendwelche Neuronen, die durch unsere Gehirn funken. Wahres Leben ist da, wo der Mensch in seinem ganzen Sein in friedliche Gemeinschaft mit Gott tritt. Da, wo er zurückfindet zu der Quelle des Lebens, zu dem Ursprung des Lebens, zu Gott, der ist, der er ist. Gott haucht in seine Nase den Atem des Lebens. Das ist so zärtlich und so persönlich, eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Und daher kommt das Leben. Es kommt von Gott. Und das ist auch das Ziel unseres Lebens. Gemeinschaft, geistige, persönliche, vertrauensvolle, lebendige Gemeinschaft mit dem wahrhaftigen Gott. Bete noch heute zu Gott, durch Jesus Christus, der uns nahe gekommen ist, und bitte ihn: Herr, bitte sprich zu meiner Seele, ich bin deine Hilfe. Sprich zu meiner Seele, ich bin der treue Retter Gott. Und ich kann dir wahres Leben schenken. So segne uns der lebendige Gott, der Gott allen Lebens, der uns nahe gekommen ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.